So wie die Tiefe des Meeres allzeit ruhig bleibt, die Oberfläche mag noch so wüten, ebenso zeiget der Ausdruck in den Figuren der Griechen bei allen Leidenschaften eine große und gesetzte Seele.
Bist du eigentlich am Malochen?
Ja, doch klar. Kennen Sie denn nicht die Mediavistik?
Media was soll ich kennen? Kenn ich nicht. So was gibt's doch gar nicht.
Are you sure about that?
Und damit willkommen bei Mediavart, eurem Mediavistik-Podcast aus dem Ruhrgebiet. Einmal mit Pat.
Und mit Sam.
Jo, Sam, wie sieht's bei dir aus? Hat das Weihnachtsfieber schon so richtig bei dir gekickt?
Also ich muss sagen, dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es so der Bachelor-Stress ist, aber ich bin fast gar nicht in Feiertagslaune. Ich war auch bis jetzt so halb auf dem Weihnachtsmarkt, weil ich wirklich keine Lust hatte, dahin zu gehen. Es ist so voll, es ist so teuer. Und ich weiß nicht, vielleicht kommt es nur eine Woche vor Weihnachten, denke ich mal. Wie sieht es bei dir aus?
Auch noch gar nicht. Also da ich im Moment, ist mein Hauptaufenthaltsraum ist mein Schlafzimmer, was gleichzeitig halb Büro ist. Weihnachtsmarkt, ich war, habe einmal versucht, in Wuppertal auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, habe gemerkt, wir haben keinen mehr. Wow. Das heißt, da waren dann zwei Wurstbuden und irgendwie ein Glühweinstand. Naja, war jetzt nicht so heiß. Ich glaube, in Bochum ist der noch ein bisschen schöner.
Ja, in Mülheim sieht der ungefähr genauso aus. Also wir haben auch nur drei Buden und da ist schon seit 10 Jahren derselbe Italiener, der so italienische Wurst und Käse verkauft und das war's.
Das ist auch sehr weihnachtlich.
Ja, mein Vater, der ist ja Italiener und zu Weihnachten macht der auch immer einen Großeinkauf bei einem Bekannten von ihm, der halt extra nach Italien fährt und dann wieder zurück, um halt den ganzen italienischen Wein, den ganzen Schinken, den ganzen Käse halt fürs Essen zu kaufen.
Unterscheidet sich italienisches Weihnachten von deutschem Weihnachten und gibt es noch ein spezielles Weihnachten, irgendwelche Traditionen auf Sardinien?
Auf Sardinien speziell weiß ich jetzt nicht tatsächlich. Ich glaube, dass Weihnachten in Italien, ja, es ist halt sehr christlich angelehnt. Also ich würde sagen, dass sich Deutschland da ein bisschen unterscheidet. Ich meine, jeder macht das ja auch anders, viele gehen ja auch in die Kirche. Aber wie gesagt, in Italien ist das schon so, dass man auch auf jeden Fall dann morgens in die Kirche geht. Und ich glaube, dass das Essen generell sehr spät ist. Aber es ist ja auch so ein südländisches Ding, glaube ich. Also in Spanien ist es ja genauso. Da isst man dann irgendwann um 9 Uhr abends. Und ich habe schon Freunde, also ich habe deutsche Freunde, die sagen mir, ja, wir haben um 15 Uhr jetzt gerade Mittag gegessen und gleich gibt es schon Bescherung. Und ich so, wie, es gibt gleich schon Bescherung in Italien? Wirklich, wir warten bis nach Mitternacht und dann kriegt man vielleicht mal Geschenke. Und was so ganz traditionell ist, auch am zweiten Weihnachtstag, ist so eine Tombola. Das machen ganz viele in Italien.
Eine Tombola? Mhm. Habe ich mir das wie Schrottwichteln vorzustellen, oder?
Ja, genau. Also man zieht quasi Nummern und dann kann man halt irgendwelche Sachen gewinnen. Und das sind halt auch so richtige random Sachen. Also mein Freund, die machen auch jedes Jahr eine Tombola und dann kannst du so Dusch das gewinnen. Und das, so das Highlight der Tombola ist dann so ein Sixpack Bier oder irgendein Ramazzotti. Und das war es auch, oder Zahnbürsten oder sowas. Also es ist eigentlich halt nur so um den Spaß an der Tombola.
Aber man kriegt die richtig wichtigen Dinge.
Also wie gesagt, das Highlight ist so das Bier, hätte ich jetzt so gesagt.
Ja. Also ich kenne ja jetzt auch schon mal, die Folge kommt ja jetzt erst am 30. raus. Das heißt, das ist schon Post-Weihnachten, wir sind schon fast an Silvester. Wir nehmen hier jetzt aber gerade am 9.12. auf. Das heißt, wir sind noch vor Weihnachten und gerade so nach Nikolaus irgendwie. Und ich kann jetzt dann schon mal revealen, was ich bei unserer Weihnachtsfeier ins Schrottwichtelpaket reinpacke.
Okay.
Was würdest du mir zutrauen, was ich an Schrott zu Hause habe, den ich anderen Leuten unbedingt andrehen will?
Oh, ganz, ganz schwer.
Komm, du hast drei kurze Versuche und wenn du nicht drauf kommst, dann reveal ich es.
Okay, also habt ihr irgendein Limit gehabt so an Wert? Also ich meine, Schrott ist ja einfach irgendwas, was du nicht mehr brauchst.
Wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir gucken, was jeder irgendwie bei sich zu Hause findet, was er echt loswerden will und das versucht da am Lehrstuhl rumzuverschenken.
Oh nein. Ich weiß nicht, vielleicht sowas richtig Klischeehaftes, so eine Thermoskanne, die du nicht mehr brauchst.
Ich wünschte, ich hätte eine Thermoskanne. Also, falls Schrott rumgeht, der eine Thermoskanne ist, ich nehme den Schrott tanken.
Aber sonst, also, nee. Ich glaube, jetzt gerade habe ich keine Idee, Pat.
Also, dann kläre ich dich einmal kurz auf. Es ist natürlich eine Panflöte.
Warum hast du eine Panflöte bei dir zu Hause?
Weil ich die vor 5 Jahren schon mal zur Schrottwichtel bekommen habe. Also, es hat sich gelohnt, diese Panflöte aufzubewahren, weil mir der Schrott ausgegangen ist. Und ich habe die dann letztes Mal gefunden und denke mir so, das ist einfach, das ist perfekt. Das, nach 5 Jahren darf man das auch weitergeben.
Ja, vielleicht inspirierst du ja den einen oder anderen dann, Panflöte zu lernen bei dem Geschenk. Oder in 5 Jahren kriegst du es wieder zurückgeschenkt.
Vielleicht.
Das wäre super witzig.
Und ich hätte jetzt sogar die allerschlechteste Überleitung der Erde für dich. Okay. Hast du Angst?
Ich weiß nicht.
Bist du andächtig? Also Panflöten gehören ja auch in die griechische Mythologie. Und man hört schon ein leichtes sich beömmeln von der Seite. Wir haben heute natürlich auch wieder einen Gast dabei, und zwar die liebe Kader. Und die Kader, die entführt uns heute etwas über unsere eigenen Fachgrenzen hinaus. Normalerweise bewegen wir uns ja größtenteils im Früh- bis zum Spätmittelalter. Und die Kader ist aber eine Archäologin. Und da wir in Bochum nicht so gut im Mittelalter aufgestellt sind, entführt sie uns in die das, was wir zumindest in der Geschichte als Antike bezeichnen würden. Kader, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Dankeschön.
Ja, okay. Dann, aber übrigens, Pat, danke für die wunderschöne Überleitung.
Also, ich habe mir wirklich Mühe gegeben.
Ich hatte ein bisschen Angst, aber die war echt gut. Also.
Ja, natürlich. Panflöte und so. Und, Kala, kannst du mir kurz aushelfen? Wie heißt das? Ist das ein Satyr, der die Panflöte hat mit den Ziegenfüßen?
Ach ja, stimmt. Meinst du den Gott Pan?
Den Gott Pan. Deshalb heißt die Flöte auch so. Wow. Ihr seht, ich bin furchtbar gebildet, wenn es um Archäologie und wenn es um Antike geht. Das war mal ein Schwerpunkt in meinem Studium, man merkt es natürlich.
Ganz eindeutig.
Eindeutig. Der Gott Pan natürlich, halb Ziege, halb Mensch mit lustigen kleinen Hörnchen, ne? Und ich kenne ihn nur aus Narnia.
Ah, jo, stimmt.
Perfekte Quelle.
Dankeschön, gebe ich in regelmäßigen Hausarbeiten an. Ja, Sam, ich gebe mal einfach an dich ab.
Peter hat ja gerade ein bisschen gespoilert. Du studierst ja Archäologie und jetzt hast du kurz noch die Möglichkeit, dich ein bisschen vorzustellen. Also wir wissen schon, die anderen wissen das natürlich noch nicht. Wir wissen, du studierst noch was anderes und du hast die Möglichkeit, noch mal kurz auf was über dich zu erzählen. Was machst du gerne in deiner Freizeit?
Also mein Name ist Kader und ich studiere Archäologische Wissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum und dort bin ich auch schon im Masterstudiengang. Und ja, ich habe noch einen zweiten Studiengang an der Ruhr-Uni Bochum. Und das ist dann das Lehramtsstudium, heißt, ich studiere Germanistik und Philosophie auf Lehramt. Und da bin ich jetzt auch ab diesem Semester jetzt im Masterstudiengang. Und ja, in meiner Freizeit beschäftige ich mich gerne mit der Philosophie. Ich bin auch als Tutorin angestellt und ja, begleite die Studierenden in einer Einführungsvorlesung in der Philosophie. Und ja, Hobbys sind natürlich Lesen.
Das ist auch eine Arbeitskrankheit. Also.
Boah. Ich muss sagen, also ich lese schon so viel in meinem Studium. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Manchmal habe ich dann auch gar keine Lust mehr zu lesen in meiner Freizeit.
Ja, doch, das kann ich auch verstehen. Wenn man halt für jedes Fach immer so viel lesen muss, dann verliert man auch in gewissen Momenten die Lust am Lesen. Ja. Aber wenn man dann, sag ich mal, so in die Vorlesungsfreizeit kommt, Hausarbeiten geschrieben hat, dann merkt man ja erst, dass man ja dann wieder, sag ich mal, die Lust daran hat oder wieder Spaß daran hat, das zu lesen, was einen auch wirklich begeistert und was nicht unbedingt was mit der Uni zu tun hat.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und du studierst ja auch, Archäologie ist auch Teil der Geisteswissenschaften.
Ja.
Also studierst du quasi 3 Geisteswissenschaften. Das stelle ich mir auch sehr, sehr leseintensiv vor. Und jetzt wäre natürlich die sehr logische Frage darauf, warum studierst du denn 2 Master sozusagen im Moment?
Ja, also die Sache ist einfach, ich kann mich für beides begeistern. Beides macht mir total Spaß. Und ich habe mit der Archäologie angefangen. Und nachdem ich da die Bachelorarbeit geschrieben hatte, dann zum Masterstudium hin, habe ich mir gedacht, ja, ich hatte ja auch einmal die Idee oder sag ich mal diesen Wunsch, das Lehramtsstudium auch mal zu machen. Ja, und dann habe ich das einfach versucht. Habe mich dann informiert, habe dann herausgefunden, dass das geht mit den Studiengängen gleichzeitig. Und ja, beides macht mir gleichermaßen Spaß. Und das Schöne ist halt auch, wie du sagst, es ist zwar beides, sag ich mal, innerhalb der Geisteswissenschaften, aber es unterscheidet sich schon stark voneinander. Und das ist auch schön, dass man halt so einen Ausgleich hat. Mal halt, sag ich mal, ein bisschen Theorie mit ein bisschen Praxis nebenbei. Und in der Archäologie ist es halt auch sehr viel Praxis.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich finde, das ist auch eigentlich sowieso eine Leistung. Also wenn man sagt, wenn man von sich sagen kann, ich habe 2 Master. Also das nur mit der Begründung, wie du sagst, dass du dich halt nicht entscheiden konntest. Also auf jeden Fall meinen Respekt. Und du hast ja gerade schon gesagt, dass die Studiengänge zwar alle in der Geisteswissenschaft sind, aber sich trotzdem unterscheiden. Und du hast gesagt, das Archäologiestudium ist relativ praktisch. Willst du ungefähr erklären, wie sich das aufbaut und was genau dort Praktisches gemacht wird?
Ja, der Ruhr-Universität Bochum ist das so, dass es halt sozusagen in der Archäologie dreigeteilt ist. Es gibt einmal den Bereich der Archäometrie, dann den der klassischen Archäologie und den der Ur- und Frühgeschichte. Und da ist es halt so, dass man natürlich im Studium erstmal diese ganzen Einführungsmodule belegen muss, die Fachvertiefung und das Ganze. Aber man muss halt auch innerhalb des Bachelorstudiengangs auch ein Praktikum machen. Das könnte man beispielsweise im Museum machen oder man könnte an einer Ausgrabung teilnehmen. Und das ist halt, sag ich mal, der Teil, in dem sich dann die Theorie, die man halt in den Seminaren so gelernt hat, dann in die Praxis dann halt auch umsetzen lässt.
Also das Praktikum, was du quasi in dem Studium machen musst, ist auch wirklich dann Teil des Archäologiestudiums?
Genau, ja. Das muss dann absolviert werden. Und man kann halt, wie gesagt, schauen, entweder macht man das Praktikum beispielsweise in einem Museum, weil man ja auch am, ja, sag ich mal, wenn man das Studium abgeschlossen hat, kann man ja auch genauso gut in einem Museum arbeiten.
Ja, genau.
Oder, ja, vielleicht hat man ja, sag ich mal, den Wunsch, für eine Grabungsfirma zu arbeiten oder auch später, weiß ich nicht, was Grabung betrifft, dort weiter zu arbeiten und dann könnte man auch genauso gut in einer Grabung teilnehmen, aber man kann auch, sag ich mal, außerhalb dieses Moduls kann man auch noch an weiteren Grabungen teilnehmen, also da gibt es, sag ich mal, so keine Beschränkungen.
Ich muss sagen, ich finde das echt cool, dass ihr halt Ausgrabungen macht, also also das ist so wie bei uns in Geografie. Da haben wir auch einen relativ praktischen Bezug. Wir machen dann Exkursionen, also dass wir quasi Böden analysieren, Gesteine analysieren, uns die Vegetation angucken und so weiter. Und aber so eine Ausgrabung, also ich kenne das tatsächlich nur so aus Film. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also wie läuft das bei euch ab? Seid ihr dann wirklich so in einer, habt ihr da so eigene Gelände quasi, die dann wo dann RUB-Studierende quasi ausgraben können oder wie sieht das aus?
Also das ist jetzt so, beispielsweise war ich im September in Italien, in Pestum. Das ist so ein großer archäologischer Park, da muss jeder einmal sein. Das sieht wirklich wunderschön aus. Die ganzen Tempel sind alle noch zu sehen und es kommen auch so viele Touristen jeden Tag dahin. Und da ist es halt so, dass das natürlich vorher mit den Verantwortlichen dort abgesprochen ist, dass wir halt in einem bestimmten Areal bestimmte Schnitte anlegen dürfen, indem wir dann in die Tiefe gehen und dann dort sozusagen das erforschen, was jetzt sozusagen der Schwerpunkt dieser Kampagne ist. Also das muss alles vorher fest abgesprochen sein, weil wir dürfen nicht einfach, sag ich mal, kreuz und quer irgendwo jetzt einfach einen Schnitt anlegen. Das muss alles vorher abgemessen sein, das muss alles vorher, ja, sag ich mal, festgelegt sein. Und ja, sozusagen im Pestum gibt es ja auch diese ganzen Tempelanlagen, wie ich gesagt habe. Und beispielsweise bei uns in der Nähe des Schnittes gab es auch einen Stein und den durften wir einfach nicht anheben. Der musste in situ bleiben. Und das war halt auch, ist halt auch so eine Sache, dass man halt seinen Schnitt hat und wirklich darauf aufpasst, dass das drumherum einfach nicht angerührt wird.
Okay, kurze Frage. Du hast ja jetzt gerade immer von Schnitt gesprochen. Ist so ein Schnitt, ist das so quasi eure Markierung? Oder?
Genau, ja. Wir müssen das sozusagen erstmal einmessen. Dann machen wir uns halt mittels Bänder so eine Markierung, dass wir wissen, okay, sag ich mal, in diesem Rechteck, in diesem Quadrat müssen wir jetzt bleiben. Und dann fangen wir von da an dann, sag ich mal, runter zu graben. Und dann nehmen wir zuerst diese übere Schicht, diese Humusschicht ab. Und dann, wenn wir dann bei den Schichten angekommen sind, wo wir sozusagen anfangen wollen, dann geht es so richtig los.
Da geht die Party ab.
Ja.
Ja, auf jeden Fall echt cool. Und wir haben ja gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir uns ja hier in der Antike befinden. Und wir sind ja eigentlich ein mediävistischer Podcast. Und habt ihr auch sowas wie einen mediävistischen Lehrstuhl? Habt ihr überhaupt irgendwie mal Seminare, die damit irgendwie zu tun haben?
Ja, also was die Mediävistik betrifft, so vielleicht sowas wie mittelalterliche Archäologie, so einen richtigen Schwerpunkt gibt es da jetzt nicht. Es ist so, dass man manchmal das Glück hat, dass man Seminare belegen kann, in denen man ein bisschen, sag ich mal, diese Annäherung an das Mittelalter hat. Und das, was ich jetzt bisher, sag ich mal, so erlebt habe, da ist das meistens so, dass man sich mit Scherben beschäftigt und schaut, aus welcher Zeit kommen diese Scherben, in welcher Region könnten diese Scherben, sag ich mal, hergestellt worden sein, was ist Import, was ist Export. Das ist halt so, sag ich mal, das, womit wir uns dann beschäftigen. Aber so richtig, klassische Archäologie beschäftigt sich halt vorwiegend mit der Antike und dem Mittelmeerraum und die Ur- und Frühgeschichte halt, ja, sag ich mal, von, den Anfängen oder dem, wo es halt keine schriftlichen Überlieferungen gibt.
Mhm. Okay, ich verstehe. Aber ich weiß ja nicht, ob, also inwiefern du jetzt schon Kontakt zum Mittelalter hattest. Ich meine, wenn du Germanistik studierst, wirst du ja auch die ganzen Module der Medievistik belegt haben. Findest du, das ist sowas, was der Archäologie fehlt, das vielleicht nochmal ein bisschen ausgebaut werden könnte?
Ja, also ich sag mal so, an Bochum wird sich halt, sag ich mal, mit dem Mittelalter auf jeden Fall beschäftigt, so ist es nicht. Mhm. Aber ja, was jetzt die Medievistik betrifft, wenn man da beispielsweise diese ganzen schriftlichen Überlieferungen hat, das ist halt so das Spannende. Vielleicht könnte man das ja in irgendeiner gewissen Form damit verbinden, dass man vielleicht so archäologisch was untersucht und dann feststellt, ah, okay, in dieser Schrift, sag ich mal, ist irgendwie auch so ein schriftlicher Beleg oder so für etwas, was in diese Richtung passt.
Okay.
Fehlt dir in der Archäologie vielleicht dann genau so ein Zeitabschnitt oder ein größeres Zeitfenster? Fehlt dir einfach die Zeit, wo du denkst, ist das gar kein Gedanke in der Archäologie, dass du so sagst, nö, ich habe halt meine alten Statuen und Scherben habe ich offensichtlich. Mhm. Ich habe Leute, die Müll aus dem Zweiten Weltkrieg ausbuddeln und dann brauchst du in Bochum nicht unbedingt auch noch Mittelalter, weil in anderen Unis gibt es das ja wahrscheinlich, oder? Wird hier nicht einfach rausgestrichen sein im kompletten Fach.
Ja, also wie gesagt, es gibt halt auch, sag ich mal, die Seminare, die sich auch damit beschäftigen, aber es wäre schon echt spannend, sag ich mal, sich vielleicht in einem Seminar ausschließlich mit mittelalterlichen Gräbern beispielsweise zu beschäftigen oder irgendwelchen Siedlungen. Das wäre auch schon so eine Sache, wo ich mich echt für begeistern könnte. Weil wie ihr sagt, es ist halt meistens so Antike oder halt noch weiter zurück in die Zeit. Aber so das Mittelalter, also das fasziniert mich schon sehr. Und wie ihr halt auch sagt, in Kombination mit der Medievistik, ich liebe die Medievistik. Also es hat mir echt total Spaß gemacht im Bachelorstudium auch schon. Da könnte ich mir das auch vorstellen, dass man das auch schön kombinieren könnte mit dem Wissen, was man, sag ich mal, über die Germanistik hat, dass man da auch vielleicht so Beziehungen zusetzen kann zu bestimmten Funden oder zu bestimmten Regionen.
Stelle ich mir auch echt cool vor, muss ich wirklich sagen. Also ist Bochum eigentlich guter Standort für das Archäologiestudium? Also, oder warum hast du Bochum gewählt?
Ja, also Bochum ist auf jeden Fall ein sehr guter Standort, was das Archäologiestudium betrifft, weil in den meisten anderen Unis ist das meistens ja so, dass man dann beispielsweise nur klassische Archäologie, was heißt nur klassisch, aber man kann dann halt die klassische Archäologie studieren oder in anderen eher vorderasiatische und an der RUP ist das halt so, dass man wirklich sich auf die klassische Archäologie, dass man sich dort spezialisieren kann und die Ur- und Frühgeschichte und auch die Archäometrie. Also das ist echt toll, dass man im Bachelorstudium schon die Möglichkeit hat, alle drei Bereiche, sag ich mal, kennenzulernen und dann im Master dann die Entscheidung hat, dass man dann sagt, ich mache vielleicht nur die klassische Archäologie, dass ich halt damit den Master abschließe oder nur mit der Ur- und Frühgeschichte oder halt auch mit zwei Bereichen, beispielsweise klassische und Ur- und Frühgeschichte.
Ich muss sagen, ich finde das echt cool, wie viele Parallelen wir zum Geographiestudium haben. Weil bei uns ist das auch so. Wir haben im Bachelor relativ allgemein alles, also Humangeographie, physikalische Geographie und Geomatik. Und dann im Masterstudium kann man sich dann auch quasi spezifizieren, ob man dann lieber Humangeographie machen möchte. Das ist dann so Stadtplanung oder doch Geomatik. Das ist dann so Fernerkundung und Geodäsie und sowas. Also, und ich glaube, die RUP hat da so ein System.
Ja.
Bestimmt. Ich wäre auch eigentlich, glaube ich, schon fast fertig mit meinen Fragen. Eine Frage, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wenn du jetzt keine Antwort parat hast, ist nicht schlimm, aber was mich interessiert hat, was war so das Coolste, was du in deinem Studium bis jetzt erlebt hast in der Archäologie? Irgendeine coole Ausgrabung, was Cooles, was ihr gemacht habt, was dich voll geflasht hat?
Also da muss ich einfach wieder über Italien reden, weil das war einfach, wie du sagst, das war halt das, was mich wirklich begeistert hat, dass man einfach durch diesen Park laufen konnte, an den Tempeln vorbei und halt auch direkt neben einem Tempel einfach graben durfte. Das hatte ich vorher gar nicht so erlebt und dass es überhaupt möglich ist, dass wir die Genehmigung bekommen haben. Also das ist, sag ich mal, das Highlight meines Studiums bisher.
Kann ich echt verstehen, hört sich echt cool an.
Jo, ich würde mich auch nochmal dazuschalten. Du warst ja nicht nur in Italien, du warst ja auch schon an anderen Orten, oder? Wo buddelt, gräbt man noch mit? Wenn man, ja, buddelt klang jetzt ein bisschen nach Sandkasten und der Plastikschaufel. Ja. Wo gräbt man noch so, wenn man an der RUP studiert? Also du warst ja bisher auch an anderen Standorten schon.
Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also die RUP bietet einem echt viel. Man könnte beispielsweise auch auf Sardinien da mitforschen oder ich hatte auch eine Ausgrabung in Österreich. Das war auch, sag ich mal, auch was ganz Gegensätzliches zu Italien beispielsweise. Da waren wir halt ganz weit oben auf dem Berg. Und da hat man halt so einen Kupferaufbereitungsplatz. Dann, da hat man gebuddelt. Und ich war auch in Hagen. in der Blätterhöhle, falls euch das was sagt. Das war halt auch ganz spannend, weil man halt vor der Höhle graben konnte und halt auch die Möglichkeit hatte, in die Höhle reinzugehen. Also wer sich getraut hat. Und das ist auch, sag ich mal, das könnte auch ein Highlight sein, ja, wenn ich so drüber nachdenke. Einfach mal, dass man in der Höhle auch war und in der Höhle graben durfte.
Ja. Die ist nicht offen für irgendwie Touri-Verkehr oder sowas, oder?
Also es ist so eine ganz kleine Luke und es sind auch sehr viele dabei gewesen, die sich da einfach nicht reingetraut haben, weil es sehr eng ist. Also das kann man, glaube ich, nicht so machen, dass man da jetzt so Touristen oder Interessierte da immer so durchläuft.
Kann ich mir vorstellen, dass das nicht jeder macht.
Ich kenne das nur, es gibt ja, glaube ich, die Klutertalhöhle oder sowas. Mhm, die war, glaube ich, früher auch mal irgendwie archäologisch angeschaut und jetzt ist das aber nur so ein Touri-Ort und für gut für die Lunge oder sowas. Die werben jetzt damit, hey, wir haben die total super Luft für eure Lungen.
Ja, es ist jetzt so eine Art Kurort geworden nach Corona, ne? Weil die meinen, dass die Luftfeuchtigkeit in der Höhle gut ist für Leute, die an Covid erkrankt sind, unter anderem.
Ach was, ja, guck mal, habe ich wieder was gelernt.
Mhm. Ja, die ist ja echt, also die ist ja schön groß, ne? Mhm. Da kann man dann, wie du sagst, wirklich so die Touris da einmal so durchschicken, aber diese, die in der Blätterhöhle, die ist viel zu klein dafür.
Und eine Sache, die habe ich mir noch aufgeschrieben gehabt, ihr seid ja in Bochum, habt ihr ja auch einen ganz besonderen Standort. Also ihr seid ja eine von den wenigen, ihr seid ja nicht mal eine Fakultät, ihr seid ein Institut.
Genau das,
ja. Und ihr seid ja eine von den wenigen, die ausgelagert sind von unserem großen Campus. Aber mit einem guten Grund, weil ihr an das Bergbaumuseum angesiedelt seid, richtig?
Genau, ja. Wir haben halt, sag ich mal, auch Kooperation mit dem Bergbaumuseum und das Institut für Archäologische Wissenschaften ist halt in der gleichen Straße genau gegenüber vom Bergbaumuseum, was halt auch echt cool ist.
Ich wollte gerade sagen, ich fand das nämlich auch super cool, als ich das, ich war ein paar Mal da bei euch und dann, weil ich vor allem in die Bibliothek mal musste und hab dann gesehen, ach, die sind hier wirklich direkt nebenan. Also die können einfach in der Mittagspause mal kurz rübergehen. Und ich meine, ihr habt dann auch Kooperationen mit denen oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja, also
gibt es da Praktika dann oder sowas? Oder?
Also ja, man kann da auch durchaus Praktika machen. Und es ist auch beispielsweise so, dass einige Ausgrabungen auch in Kooperation mit dem Bergbaumuseum dann organisiert werden.
Sehr cool, sehr cool. Okay, dann gehen wir aber mal ein Stück weg von dir und hin zu deinem Thema. Und du hattest uns eingangs ein Zitat mitgebracht und uns im Vorhinein auch schon einen guten Funfact dazu geliefert. Möchtest du uns einmal kurz die Überleitung geben? Was hast du uns da erzählt? Von wem ist das und warum hast du es mitgebracht?
Ja, also das Zitat ist von Johann Joachim Winckelmann, dem deutschen Archäologen, der halt auch als der Begründer der wissenschaftlichen Archäologie und Kunstgeschichte gilt, weil er halt sozusagen zu seiner Zeit ja etwas ganz Revolutionäres gemacht hat. Er hat Stile beispielsweise bestimmt oder auch Typen, was die Antike betrifft, was bestimmte Statuen betrifft, Skulpturen und das ist halt das, sag ich mal, was wir halt auch von ihm dann sozusagen übernommen haben, was halt von der Forschung übernommen wurde, einfach diese Idee, dass man Stile entwickelt und dass man dann, wenn man beispielsweise einen neuen Fund hat, dass man dann schaut, was für Typen hatten wir vorher bestimmt, was für Stile gibt es, inwiefern können wir das dann datieren oder auch regional irgendwie einordnen.
Cool und du hast aber noch einen Funfact mitgebracht. Ich finde den richtig wichtig. Ich finde, wir haben da so, schon so einen Zufall, den musst du jetzt auch droppen. Das gehört auch dir, das gehört nicht mir.
Dankeschön. Ja, heute ist auch der Geburtstag von Johann Joachim Winckelmann. Das ist ganz interessant. Das habe ich auch erst vor kurzem herausgefunden.
Nein, du hast das natürlich genau deshalb ausgewählt, weil du das
wusstest. Schnitt.
Schnitt. Schnitt. Dein Spaß beiseite. Aber auf jeden Fall ein total schönes Zitat. Und hast du irgendeinen Grund außer der fachlichen Komponente? Bist du auch ein totaler Winkler-Hooligan oder sowas? Gibt es so Fansachen bei den Archäologen, dass man sagt, boah, ich bin richtiger Winckelmann-Fan? Also du bist jetzt nicht Fanin, oder? Wir müssen immer sehr komisch einsteigen, das ist wichtig.
Ja, also ich bin keinem wirklichen Fan von Winckelmann jetzt begegnet. Aber ja, die Archäologie beschäftigt sich halt wirklich auch immer oft mit Winckelmann und es gibt sogar an der RUB den Winckelmann-Vortrag, der auch gestern erst war. Ja, und man merkt das halt auch, wenn man sich mit der klassischen Archäologie vor allem beschäftigt, dann taucht der Name halt auch immer wieder auf, weil er halt sozusagen, wie gesagt, dieser Begründer dieser wissenschaftlichen Untersuchung ist und also da kommt man nicht dran vorbei.
Er ist so ein bisschen der Grimm der Archäologie. In der Germanistik wird bei jedem Ding, was man so erwähnen kann, ach ja, der Grimm, der hat das auch mal gesagt.
Das stimmt, ja. Das wird passen, ja.
Winckelmann ist der Grimm der Archäologie, alles klar, wunderbar. Damit haben wir schon mal herausgestellt, Winckelmann muss Fans haben, auf jeden Fall. Definitiv. Anders geht's nicht. Ihr habt Winckelmann-Vortrag, Entschuldigung. Und das Thema, was du uns heute mitgebracht hast, war der Jüngling von Mozia. So, und jetzt musst du mal bitte ausführen, was es mit dem auf sich hat. Was ist denn der Jüngling von Mozia?
Ja, der Jüngling von Mozia, da handelt es sich um eine Marmorstatue aus Sizilien, besser gesagt so eine kleine Insel westlich von Sizilien, die halt zu der Zeit Mozia hieß. Heute heißt sie San Pantaleo und ja, wie gesagt, eine Marmorstatue, die auch beschädigt ist. Darüber können wir auch gleich sprechen, weshalb sie denn beschädigt ist. Die halt aufgrund stilistischer Merkmale nicht so ganz einzuordnen ist, zu welcher Gruppe sie jetzt gehört. Ob sie jetzt griechisch ist oder doch punisch.
Dann fang direkt mal an. Wir machen es immer so, wenn du Fachwörter hier reinwirfst, dann musst du sie auch erklären. Das ist jetzt dein eigenes Schicksal. Du hast punisch gesagt. Griechisch kann, glaube ich, jeder noch irgendwas mit anfangen, weil es Griechenland noch gibt. Was ist punisch?
Ja, also mit punisch ist halt auch ganz regional eine andere, eine andere Region gemeint. Beispielsweise Punier stammen halt aus Nordafrika, Karthago. Man sagt auch Karthager. Mhm. Und da ist es halt so, dass sie innerhalb der Kunst, natürlich auch in vielen anderen Bereichen, aber innerhalb der Kunst stilistisch ganz anders, sag ich mal, was Statuen oder die Bildhauerei betrifft, andere Stile haben. Und das ist halt das Besondere an der Statue, weil sie halt mögliche punische Stile aufweist, aber halt auch griechische Stile. Und das ist halt das Spannende daran, dass man an der Statue beides entdeckt und trotzdem nicht genau sagen kann, ist sie jetzt, sag ich mal, griechisch oder ist sie punisch?
Wie gehst du denn vor, wenn du dir so eine Statue anguckst? Also ich weiß jetzt, okay, Herr Winkelmann hat sich Stile ausgedacht und ich weiß, ihr operiert sehr viel mit diesen Stilen. Und ich finde jetzt im Boden, beim Buddeln, find ich diesen Jüngling von Mozia. Wie habe ich mir vorzustellen, dass ihr dann weiter vorgeht? Schlagt ihr dann das große Lexikon des Winkelmann auf und sagt, ach, das ist natürlich eindeutig Typus 3, oder?
Ja, also es ist ja so, dass die Stile von Winkelmann auch jetzt heute gar nicht mehr so gültig sind. Natürlich ist jetzt vieles jetzt, sag ich mal, neu. Es gibt neue Stile, neue Typen, die jetzt erstellt wurden. Es ist dann eigentlich so, wie du sagst, man hat halt diese Typen, man sieht diese Statue und schaut dann, wie ist das mit dem Gesicht? Und dann geht man da auch wirklich kleinteilig vor, wie sind die Lippen ausgearbeitet, wie sind die Augen ausgearbeitet, wie sind die Haare, sind da Locken, auf welche Weise sind diese Locken ausgearbeitet? Und wenn man Glück hat, hat man ja auch vielleicht Bemalung, dann kann man ja auch vielleicht herausfinden, woher stammt das Material dafür. Oder woher stammt auch das Material dieser Statue? Das ist auch ganz interessant, dass man dann sieht, ob das, vom Material und von der Machart dann regional ist oder ob das irgendwie importiert wurde, das Material. Und ja, das ist es halt, dass man sich dann auch die Stile anschaut und guckt, was passt besser. Und dann guckt man halt, man hat ja diese Typen und anhand dieser Typen kann man auch datieren. Man hat diese festen Typen, die es da gibt und dann schaut man, wie es beispielsweise mit dem Gesicht, mit den Lippen, zu welchem Typ passt das eher. Und dann kann man so ein paar Datierungsvorschläge machen, aber man muss das, wie gesagt, ganz kleinteilig machen und erstmal schauen, weil es kann durchaus sein, dass man dann beispielsweise bei der Kleidung auf eine ganz andere Datierung kommen könnte.
Möchtest du uns einmal kurz sagen, in welchem Zeitraum wir uns bewegen? Wir haben die ganze Zeit so ein bisschen ganz vage von Antike gesprochen. Auf welches Jahr? Kann man auf Jahre datieren oder datiert man auf Jahrhunderte eher?
Ja, also bei dem Jüngling datiert man sogar ganz genau, dass man sagt so 480 vor Christus ungefähr. Und das liegt halt an diesen Typen. Man hat halt andere Statuen, beispielsweise was den Kopf betrifft, hat man sich zwei weitere Statuen angeschaut und dann hat in der Forschung eine Person festgestellt, der könnte so genau dazwischen liegen und darum passt das halt mit 480 vor Christus.
Ah, okay. Das heißt, ihr benutzt die Typen gleichzeitig, um zu bestimmen, woher die Sachen kommen und auch wann die Sachen hergestellt wurden.
Ja.
Ja? Und wie geht ihr beim Material vor? Woher wisst ihr, dass dieser Marmor jetzt, keine Ahnung, wo können die herkommen? Ich weiß nicht, wo Marmor herkommt.
Ja, es gibt interessanterweise sehr viele Marmorvorkommen. Und man muss halt auch schauen, da kann man sich da auch wieder in die Forschungsliteratur einlesen, zu der Zeit, wenn wir jetzt bei 480 sind. Marmorvorkommen gab es zu der Zeit. Und wenn wir jetzt auch bei Sizilien sind, vielleicht kann man ja auch irgendwie herausfinden, wenn man sich andere Statuen auf Sizilien anschaut, woher stammen die denn? Dass man halt einfach so Vergleichsstücke hat und schaut, was für Vorkommen gab es zu der Zeit. Ja, und jetzt kommen wir so ein bisschen in den Bereich der Archäometrie. Man kann halt anhand mehrerer Untersuchungen auch wirklich feststellen, was für eine genaue Struktur hat dieser Marmor. Und dann kann man das auch rekonstruieren, dass man sagen kann, dieser Marmor hat die Struktur, die es auf dieser Insel gibt, von dem Marmorvorkommen oder von dem Steinbruch. Und dann weiß man, okay, dann muss es höchstwahrscheinlich beispielsweise jetzt von dieser Insel stammen. Und das ist anscheinend so eindeutig, dass man da wirklich dann bei bestimmten Skulpturen eher sagen kann, okay, das Material muss halt von dort kommen. Und das muss dann halt Importware sein.
Wie ist das jetzt bei dem Jüngling? Weiß man da genau, wo das Material herkommt? Also
da ist es leider, da ist man sich in der Forschung ein bisschen uneinig. Also erstmal hat man angenommen, dass das Marmor einer parischen Insel ist, also parischer Marmor. Dann hat man wieder gedacht, dass es eher was Lokales ist. Also da ist man sich auch uneinig drüber. Aber da ist es halt so, da vielleicht kommt ja irgendwann, sag ich mal, wieder, was die Archäometrie betrifft, wieder so eine Untersuchung des Ganzen. Also da ist man, anhand der Struktur ist man sich da anscheinend doch nicht so einig drüber. Vielleicht hat dieser Marmor gerade, sag ich mal, die Struktur, dass man es halt nicht genau sagen kann.
Du darfst mir wieder erklären, was parisch ist. Sorry, ich fange bei Null an.
Ja, also was den Begriff betrifft, es gibt ja die Insel Paros und dort auf der Insel gibt es halt diese Marmorvorkommen. Und darum überlegt man, ob dieser Marmor vielleicht, sag ich mal, von dem Vorkommen, von dem Steinbruch dieser Insel stammen könnte, weil es auch zeitlich passen könnte.
Wenn ihr euch also jetzt so eine Statue in der Archäologie anschaut oder wenn du dir das jetzt auch angeschaut hast, du hast dazu ja irgendwie gearbeitet und was hat dich da als erstes interessiert als Studierende jetzt? Also wir wissen jetzt, wie ungefähr die Forschung vorgeht, die guckt sich halt offensichtlich Typen an und versucht zu bestimmen und zu datieren, woher und wann diese Statue. Und dann gibt es garantiert noch 20.000 Fragen, über die wir uns nachher noch unterhalten können. Aber was interessiert dich als Studierende daran?
Beim ersten Anblick, sag ich mal, dieser Skulptur, habe ich mir halt gedacht, warum ist sie denn nicht vollständig? Das ist halt auch immer das Problem. Es ist natürlich so, dass fast nichts wirklich vollständig ist, aber das war halt das Spannende daran, die Arme sind nicht vorhanden und die Füße fehlen auch. Und das ist halt so eine Sache, wo man sich fragt, warum? Warum fehlt es? Weil wenn man dann überlegt, wie die Statue sozusagen aufgefunden wurde, weil sie wurde anscheinend deponiert an diesem Ort.
Okay.
Und dann habe ich mir schon die Frage gestellt, wenn sie da extra deponiert wurde, warum nicht vollständig?
Das heißt, die wurde da, wurde sie begraben oder wurde sie, habe ich mir deponieren als vorzustellen, wie planhaft dort begraben oder habe ich mir das vorzustellen, wie meine Panflöte, die auf den Müll gehört eigentlich?
Nicht wie die Panflöte. Also wie du sagst, es ist wirklich dieses bewusste dort begraben. Also in dieser Steinhaufen, das hat man eher, sag ich mal, wie so eine Müllhalde betrachtet. Aber am letzten Tag der Grabung hat man dann gemerkt, oh, und unter den ganzen Steinsetzungen befindet sich da eine Statue. Und dann hat man halt rekonstruieren können, dass sie bewusst dort deponiert abgelegt wurde.
Ah, und woher weiß man jetzt, also du hast gesagt, die Arme sind, oh, die Statue, ist Statue richtig oder ist es Skulptur?
Shit. Ja, Skulptur.
Okay, es ist also eine Skulptur. Danke für die Verbesserung. Woher wisst ihr, dass das Ding mutwillig beschädigt wurde und nicht einfach im Laufe der Zeit die Arme verloren gegangen sind? Das stelle ich mir jetzt. Wo ist der Unterschied? Für mich als Laie denke ich mir, okay, da liegt was echt lange unter der Erde, kann auch mal kaputt gehen.
Ja, das Ding ist halt, drumherum hat man halt die Füße und die Arme nicht gefunden. Das ist halt, sag ich mal, ein Zeichen dafür. Und als man die Skulptur gefunden hat, hat man beispielsweise auch festgestellt, also der Kopf war abgetrennt vom Körper. Aber da ist es halt so, es lag ja sozusagen direkt da dran, da lagen nur so 2 Zentimeter Abstand. Und das ist halt so, das kam halt aufgrund des Drucks der Steine darüber, dass es halt sozusagen der Kopf weggebrochen ist. Aber die Arme und die Füße, die sind einfach nicht vorhanden.
Okay, das heißt, weil die nicht mitbegraben wurden, geht man davon aus, okay, die sind mutwillig entfernt worden. Und dann stellt sich natürlich für euch die Frage, warum? Warum werden Füße und Arme entfernt? Was ja auch irgendwie dann einen symbolischen Wert haben könnte. Ich weiß nicht, wie geht ihr da vor? Hol mich ab. Warum? Was denkt ihr und was denkst du vielleicht persönlich? Was sagt die Forschung?
Ja, also es ist auch häufig so, dass wenn Skulpturen irgendwie zerstört werden, dass man auch beispielsweise die Nase einfach so zerstört, wegbricht. Die fehlt auch beim Jüngling.
Mhm.
Und da man halt, sage ich mal, das schon so kennt, dass bestimmte Funde, bestimmte Skulpturen zerstört werden, geht man halt auch in dem Fall davon aus. Weil halt, wie gesagt, ja, an dem Ort drumherum hat man ja auch alles ausgegraben oder gebuddelt. Und,
wir können uns gerne von dem Buddeln entfernen. Das klingt ein bisschen verniedlichend und so. Ich habe nur ein schlechtes Vokabular für Archäologie.
Ja, und weil sie halt sozusagen nicht vorhanden sind, geht man davon aus, dass sie an einem anderen Ort irgendwie bewusst sozusagen abgetrennt wurden. Warum? Das ist halt immer die Schwierigkeit, dass man das nicht genau sagen kann. Aber es ist halt, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Skulptur einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zuzuordnen ist. Und dann will man da ja, sag ich mal, bestmöglich irgendwie, möchte man ihr schaden. Und dann nimmt man vielleicht so eine Skulptur, die vielleicht eine besondere Bedeutung hat und beschädigt sie auf jeden Fall.
Wie interpretiert man den Jüngling denn? Also wird der als, du hast schon gesagt, der könnte irgendwie in den Raum Karthago vom Stil her, also von der Machart zugeordnet werden oder in den Raum Griechenland, wenn ich punisch noch mich richtig erinnere.
Ja, genau. Es ist halt so, dass der Kopf und so wie das Gesicht ausgearbeitet ist, dass man da sagt, dass das so der strenge Stil ist, eine Stilrichtung, die es jetzt im Griechischen gibt. Deshalb sagt man, okay, wenn man sich jetzt, sage ich mal, den Kopf anschaut, dann muss es halt sozusagen griechisch sein. Aber wenn man dann auf die Kleidung guckt, die ist halt sehr untypisch, wenn man sich die ja, Vergleichsstücke aus dem griechischen Raum anschaut, das passt halt nicht. Weil der Jüngling hat auch beispielsweise so einen Gurt um die Hüfte. Und in dieser Form, wie der Gurt ausgearbeitet ist, gibt es halt nichts Vergleichbares aus dem griechischen Raum.
Das heißt, der wirkt ein bisschen zusammengesetzt, oder was? Genau. Mit verschiedenen Elementen aus beiden Richtungen? Oder?
Genau, also man sagt auch irgendwie, es wäre besser gewesen, nur den Kopf oder nur den, sag ich mal, ne, das unterhalb des Kopfes gefunden zu haben. Dann könnte man es, hätte man es leichter. Aber es ist halt so verwirrend, weil auch, selbst wenn die Kleidung, sag ich mal, so wie sie dort ja gemacht wurde, selbst wenn sie jetzt punisch ist oder auch vielleicht altorientalisch, weil der Gürtel würde auch eher so, sag ich mal, altorientalisch sein.
In das welchem Bereich bewegen wir uns da bei altorientalisch? Ist das auch Mittelmeerraum irgendwie dann, oder?
Ja, das ist dann so Ost-Anatolien. Da wären wir so Karkemisch. Da gibt es beispielsweise Reliefs. Und Aha. da ist ein Relief, das trägt auch diesen Gurt. Auf diese, und genau auf die gleiche Art und Weise ist der Gurt halt auch dort dargestellt. Und das ist auch wieder so eine Sache, wo man sich denkt, warum so ein Gurt? Warum passt das genau zu diesem Relief, zu dieser Region? Das ist halt auch wieder etwas, was untypisch ist. Aber dennoch, auch wenn die Kleidung, sag ich mal, so ungriechisch ist, ist die Art und Weise, wie die Statue hergestellt wurde und wie die Kleidung sozusagen drapiert ist, ist das dann doch wieder griechisch. Und darum glaubt man, dass es vielleicht ein griechischer Bildhauer war, der aber vielleicht in einer Region gearbeitet hat, wo es halt diese Punia gab und dann den Auftrag hatte, die Skulptur herzustellen, aber dann halt sozusagen nach dem Stil, der dort vorherrschend war.
Ja, krass, also das ist dann das Best of Both Worlds oder so? Das ist das Konzept, so ich kenne jetzt diesen Stil und das ist so das, was ich mache, aber hier mag man es halt anders, so nach dem Motto, oder?
Ja, also Mozia ist ja auch eine Region oder diese Insel und auch Sizilien, da gab es ja nicht nur die Griechen, da gab es ja vorher auch die Phönizier, die Punier und die Griechen und da gab es halt auch diesen Kulturaustausch und das könnte halt vielleicht auch damit, sag ich mal, zu tun haben, dass man sich denkt, okay, da haben mehrere verschiedene Kulturen miteinander gelebt, irgendwann hat man sich angepasst, irgendwann hat man, sag ich mal, was von der anderen Kultur angenommen und das könnte vielleicht das Produkt des Ganzen sein.
Wenn man überlegt, das könnte ja auch der Grund des Konflikts sein. Ich glaube, manche Leute, die diese Kulturmischung nicht wollten.
Ja, das könnte halt auch der Grund sein, warum die Skulptur vielleicht zerstört wurde. Wie du sagst, weil es da vielleicht so einen Konflikt gab, weil dann vielleicht irgendwie neue Kulturgruppen hinzukamen, die das dann nicht mehr so mit ihrer Kultur vereinbart haben.
Ich bin die ganze Zeit irgendwie bei dem Raum, also so alles um Sizilien rum, muss ich irgendwie direkt an Thukydides denken. Damit habe ich mich nur mal beschäftigt und da kommt das ja auch so ähnlich vor, dass halt der Kulturaustausch da ist und auch problematisch teilweise dargestellt wird, so zwischen den Athenern und dann die auf Sizilien einmarschieren wollen. Spannend auf jeden Fall. Also das ist ein cooles Thema, aber da gibt es jetzt noch kein abschließendes Urteil von irgendjemandem, oder?
Nee, also da ist man sich, wie gesagt, noch uneinig drüber, was es denn jetzt genau ist. Man sagt halt, dass man feststellen kann, dass es halt die verschiedenen Stile gibt, die verschiedenen, sag ich mal, Zuordnungen. Aber man kann jetzt nicht eindeutig sagen, sie ist jetzt nur allein griechisch oder so, weil das kann man einfach nicht sagen, weil es halt diese Übereinstimmungen sind halt nicht in allen Bereichen da.
Dann geht es ja, glaube ich, auch ein bisschen darum, das ist, glaube ich, bei Geisteswissenschaften gar nicht so selten, dass man selbst eine Meinung oder einen Standpunkt dazu entwickelt. Was ist deiner? Was würdest du sagen? Wie verhält es sich mit dem Jüngling von Mozia?
Ja, also es gibt unterschiedliche Interpretationen. Einmal nimmt man an, dass der Jüngling vielleicht ein Wagenlenker war oder einen Wagenlenker darstellen soll. Aber das passt dann wieder mit der Haltung nicht und auch mit dem Gurt nicht. Es gibt keine vergleichbaren Darstellungen eines Wagenlenkers, der diese Position einnimmt, weil die Position des Jünglings ist ja eher so ein, eher was Ruhiges. Dieser ruhige Stand, dieses betonte Ausruhen, das passt halt eher nicht zu einem Wagenlenker. Dann gäbe es noch die Möglichkeit oder die Interpretation eines Tänzers, der halt ein, ja, etwas sozusagen auf seinem Kopf trägt, weil an der Skulptur gibt es halt auch so ein paar Löcher am Kopf, weshalb man sagt, okay, da muss was angebracht worden sein, da könnte es sein, dass es sich um so einen Tänzer handelt und da gibt es beispielsweise auf einer Vasenmalerei wirklich auch so eine Haltung, die da eine Figur einnimmt und es gibt auch die Möglichkeit, weil die beiden Interpretationen, die ich gerade genannt habe, das ist ja dann ausschließlich griechisch und es gibt noch die Möglichkeit, dass man überlegt, ob es sich da vielleicht um einen Bogenschützen handelt, um einen punischen Bogenschützen. Und ja, ich tendiere eher dazu, weil es auch bestimmte Markierungen an der Skulptur gibt, die darauf hinweisen, dass er vielleicht einen Köcher gehalten hat oder halt auch so einen großen Kompositbogen. Dazu tendiere ich eher, weil man dann auch sagt, okay, es ist wahrscheinlich ein Bogenschütze, ein punischer Bogenschütze. Und halt mit der Idee davor, dass man sagt, es war wahrscheinlich ein Bildhauer aus der, ja, sag ich mal, aus dem griechischen Raum, der aber für die Punier oder für irgendeinen Auftraggeber, der halt, sag ich mal, punisch war, diese Skulptur dann hergestellt hat.
Was ist dann mit Pfeil, Bogen und Köcher passiert, wenn du sagst, es könnte Bogenschütze gewesen sein? Ist sowas nicht Teil von der Marmorskulptur geworden? Oder?
Ja, also Skulpturen waren ja eigentlich auch fast immer bemalt und hatten auch noch irgendwie, ja wie gesagt, eine Kopfbedeckung oder irgendwelche Anbringungen aus anderem Material, und die sind eigentlich nie vorhanden. Wenn es beispielsweise Holz ist, kannst du es eh vergessen. Und wenn es irgendwie jetzt so, ja, was aus Metall war, das ist meistens eh nicht erhalten. Das wird dann auch mitgenommen.
Ich glaube, das ist nämlich ganz wichtig, weil bei mir ist die Vorstellung erstens, Skulpturen sind immer weiß. Das ist schon die erste falsche Vorstellung. Das habe ich schon mal gelernt, immerhin. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass auch wenn da irgendwas mit Waffen oder mit irgendwelchen Accessoires dargestellt wird, dass das alles aus demselben Material ist wie die Skulptur.
Nee, das ist dann wirklich immer aus einem anderen Material, weil es geht ja nicht, sag ich mal, mit Marmor so filigran zu arbeiten. Ja. Und das dann in der Form dann noch auszuarbeiten, dass halt, ja, sag ich mal, bei dem Schaffen dann irgendwie noch so ein Bogen daneben bei ist. Mhm. Es ist meistens immer aus anderem Material, wie gesagt, Holz oder auch irgendwie wertvolleres Material. Und es gibt auch einige Skulpturen, die dann auch an den Augen so Steinfassungen. Aha. Das ist auch, sag ich mal, was ganz Spannendes. Das sieht man dann halt auch noch. Aber wie gesagt, dieses eher hochwertigere Material, das ist dann nicht mehr vorhanden. Das wird dann wahrscheinlich dann mitgenommen.
Ja, okay, das ergibt auch Sinn, dass man vielleicht die große Marmorstatue nicht mitnehmen kann, aber so Kleinteile, die kann man dann eher schon mitnehmen. Skulptur. Ich muss es mir einbrennen, sonst habe ich noch weiter schlechten Einfluss auf dich. Kala, haben wir denn irgendwas bisher zum Jüngling von Mozia nicht gesagt, was du noch furchtbar wichtig findest zu erwähnen? Oder meinst du, es ist jetzt alles dazu gesagt und es bleibt ein bisschen, wir hatten das in der letzten Folge, eine offene Fallakte?
Ja, das passt eigentlich ganz gut. Das, sag ich mal, das Wichtigste ist gesagt, und wie du sagst, es ist halt so ein offenes Ende, weil man halt, wie gesagt, keine genaue Interpretation des Ganzen jetzt geben kann. Wir haben halt die vorgeschlagenen und müssen dann mit dem, was wir jetzt haben, arbeiten.
Okay, dann bedanke ich mich erstmal schon mal bei dir dafür, dass du uns ein bisschen weiter als das Mittelalter nach hinten entführt hast, und auch, obwohl wir natürlich nicht ganz so kompetent sind in dem Bereich, uns da furchtbar lieb durchgeführt hast, auch mit den ganzen Erklärungen von Fachbegriffen. Was möchtest du denn, was unsere HörerInnen mitnehmen sollen von heute? Oder hast du noch irgendwas, was du zur Archäologie sagen willst, zu eurem Studium? Hast du noch irgendwas, was du über Bochum sagen willst? Was soll man vielleicht auch heute mitgenommen haben? Ein kleines Fazit von dir, oder wenn du irgendwas vergessen hast, dann ist jetzt die Gelegenheit, das nochmal reinzupacken.
Also ich hoffe, ich habe einige jetzt für die Archäologie begeistern können. Und ich kann es echt empfehlen, sag ich mal, ein Studium an der Uni Bochum zu machen, weil man halt wirklich so viele Möglichkeiten bekommt, allein durch das Institut Archäometrie, klassische Archäologie, Urnfrühgeschichte und halt auch sogar Luftbildarchäologie, was auch ganz besonders ist, da die Luftbildarchäologie nicht an allen Unis angeboten wird und Bochum wirklich eine der wenigen ist. Vor ein paar Jahren war sie, glaube ich, sogar die einzige, vielleicht ist das auch noch so, dass man halt auch die Möglichkeit hat, mit einem Dozenten, ja, zu fliegen und halt auch Fotografien zu machen. Das ist echt schön.
Okay, jetzt hast du natürlich am Ende noch ein Fass aufgemacht. Kannst du uns kurz erklären, also für uns Laien, uns kurz abholen, was Luftbildarchäologie macht oder wie wir uns das vorzustellen haben?
Ja, also in der Luftbildarchäologie ist das dann so, dass man halt, wie gesagt, an der RUP ist das so, du belegst dann meistens das Seminar, wo man halt über Prospektionsmethoden spricht oder halt auch konkret das Seminar Luftbildarchäologie. Und da hat man dann die Möglichkeit, mit einem Dozenten dann wirklich zu fliegen. Und dann fliegen wir halt über, ja, diese ganzen Ackerfelder, und zu bestimmten Zeiten, wenn das Licht, sag ich mal, passend fällt, dann kann man halt auch am Boden bestimmte Strukturen sehen. Da kann man Mauerstrukturen sehen, man kann Erhebungen sehen, dass man dann vielleicht bei bestimmten Orten annimmt, dass das ein Grab sein könnte oder dass da irgendwas drunter sein könnte. Man kann Farbunterschiede viel besser erkennen von der Höhe. Und das ist halt auch das Besondere, dass man halt, wenn man halt am Ort ist, dass das einem so in der Form auf keinen Fall auffallen würde. Und wenn man dann halt mit dem Dozenten geflogen ist und dann halt im Seminar dann das, was man jetzt fotografiert hat, auswertet, das ist auch richtig cool, dass auch die Dozenten dann bei bestimmten Fotos auch sagen können, ja, das ist ein Grab. Das ist halt richtig spannend, dass wir dann sagen, ja, so eine Erhebung, wir würden das gar nicht so wahrnehmen. Oder ja, sehen Sie mal, da verläuft ja so eine Linie, dass man auch wirklich so ein paar Römerlager beispielsweise auch so richtig gut erkennen kann, anhand dieser Farbunterschiede beispielsweise.
Wo fliegt man so drüber? Also über welche Areas, sage ich mal?
Ja, also Ich meine, dass man auch über Xanten fliegt.
Ah, okay.
So in dem Bereich. Und ja, wenn man halt mit dem Dozenten fliegt, er weiß ja auch, wo es, sag ich mal, das Interessante gibt, wo wir halt auch Fotos machen können und einiges zu lernen können. Also auf jeden Fall über die Felder, wo man wirklich diese ganzen Strukturen sehen kann. Man kann dann wirklich bei bestimmten Fotos kann man dann wirklich so die ganzen Mauerzüge erkennen. Das ist schon richtig cool, dass man wirklich sieht, wie war so ein Römerlager aufgebaut. Oder halt auch, wie war so ein Grab, wie war so eine, ja, so ein Friedhof sozusagen, wie war das angelegt, wie war das, wie waren diese Hügelgräber oder so verteilt, dass man das halt auch sehen kann.
Das heißt aber, ich habe das jetzt auch, ich war schon, du bist auch schon mitgeflogen.
Ja.
Oh, wie cool. Also du bist jetzt offiziell für mich Abenteurerin, du bist, du bist Indiana Jones Pendant, der Rupp. Auf jeden Fall, wenn du demnächst von einem Stein wegläufst, dann ruf mich bitte an, ich möchte einfach nur zugucken.
Mach ich.
Yay. Okay, ich glaube, das ist dann unser Abschluss. Das war nochmal eine Perle am Schluss. Und ja, damit sage ich tschüss.
Wir bedanken uns und auch von meiner Seite tschüss.
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 Boah, das war doch richtig gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag.